Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hoffefunk. Wir haben gerade schon ein paar Minuten im Vorgespräch geplaudert und wir haben eigentlich was festgestellt, was so ein bisschen ja, das Knockout von dieser Folge sein könnte. Denn du hast gesagt, eigentlich hat sich ja nichts verändert. Willst du das vielleicht mal kurz erläutern, wie du das gerade gemeint hast?
Ja, hallo David, hallo auch an all unsere ZuhörerInnen. Ja, ich meinte eigentlich so ein bisschen, unsere letzte Folge war ja schon ja, verhältnismäßig negativ. Wir haben so ein bisschen rumgehackt, würde ich jetzt nicht sagen. Wir haben ja schon versucht, das auch einzuordnen, auch mal ein bisschen so die Haltung einzunehmen. Wie könnte man Ilzer mit dieser... ja, mit dieser sehr polarisierenden Aussage, in 3 Jahren spiele ich Champions League, in 5 Jahren werde ich um die Meisterschaft mitspielen mit der TSG Hoffenheim. Wir haben ja auch versucht, das so ein bisschen einzuordnen, was er damit meinen könnte und versucht auch ihn zu verteidigen. Aber grundsätzlich war ja schon unser Tenor, dass wir sagen, solche Aussagen zu tätigen, während du mit einer Mannschaft im Abstiegskampf steckst und du bist seit Wochen bei dieser Mannschaft, also wie lange ist jetzt Ilzer da? Also schon seit Monaten. Genau, seit Monaten. Und du hast die Mannschaft faktisch nicht verbessert. Du hast sie nicht verbessert und fängst trotzdem an, so große Töne zu spucken. Das wiederhole ich auch gerne noch, da bin ich nicht so wirklich ein Fan davon. Ich würde erstmal liefert. Weißt du, wenn er jetzt mit uns auf Platz 13 oder auf Platz 12 wäre und man würde sagen, okay, die TSG hat zumindest nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun, dann könntest du sagen, okay, Ilzer hat sein Minimalziel erreicht, hat uns da rausgeboxt, man weiß jetzt noch nicht, wo es hinführt, aber ne, könnte gut werden. Aber er steckt mitten im Abstiegskampf und haut dann solche Aussagen raus, kann ich nicht verstehen. Und da haben wir da letzte Woche über unsere Situation geredet, über Ilzer. Und natürlich auch über unseren Abstiegskampf. Und es hat sich tatsächlich ja eigentlich relativ wenig verändert. Es kamen keine neuen Aussagen dazu. Wir haben keine Punkte geholt. Die Konkurrenz hat jetzt auch nicht massiv gepunktet. Ne? St. Pauli hat einen Unentschieden geholt. Aber die tabellarische Situation hat sich eigentlich sehr, sehr wenig verändert. Ja, sodass ich jetzt eigentlich sagen muss, viel Allgemeines Neues zu bereden hätten wir Stand jetzt eben nicht.
Ja, aber deswegen haben wir uns so ein kleines bisschen was einfallen lassen, was wir heute mal versuchen wollen. Ich bin gespannt, wie es funktioniert. Da wir ja ein ziemlich besonderes Spiel gesehen haben mit durchaus kuriosen Szenen, dachte ich, ist es doch vielleicht ganz interessant, wenn wir uns quasi mal gemeinsam die Szenen anschauen. Also natürlich jetzt nicht auf ein und demselben Screen. Das ist ganz klar, es ist ja hier ein Podcast. Aber dass wir quasi über das gleiche Video sprechen und auch in der Lage sind, sowohl ihr als Zuhörer, als auch wir beide natürlich, an die entsprechende Stelle zu springen, um dann so ein bisschen einzuordnen, was hier passiert ist und das dann vielleicht auch so ein bisschen auf die allgemeinere Ebene heben zu können. Und da habe ich mir 4 oder 5 ganz kurze Szenen aufgeschrieben aus dem Video der Sportschau. Also wer da ein bisschen mitmachen will, müsste jetzt einfach während des Hörens, entweder auf einem anderen Screen oder auch auf dem gleichen, auf YouTube das Video der Sportschau öffnen. Leipzig gegen Hoffenheim. Ne? Erkennt man daran, dass es hochgeladen wurde am Montag und ja, jetzt gerade knapp 10.000 Aufrufe hat. Ne? Sportschau Fußball, Leipzig gegen Hoffenheim.
Genau, es geht so ungefähr 7,5 Minuten, dieses Video. Und wir ziehen uns jetzt natürlich nur die interessanten Szenen raus, weil wir eben finden, jetzt im Vergleich zu so einem Spiel wie gegen Augsburg, erstens mal gab es viele interessante Szenen, worüber du auch sprechen musst. Und natürlich auch viele Kuriositäten, sowohl positiv als auch negativ.
Und ich will mal mit was Positivem anfangen. Und zwar mit der Sekunde 19, an die wir mal kurz springen können. Und da sehen wir ja den Plan eines überfallartigen Konters. Ich lasse jetzt bei mir einfach mal kurz laufen ab Sekunde 19. Man sieht über den rechten Flügel, wie hier Touré im Laufduell ist, viel Druck macht und jetzt gleich seht ihr die Entstehung des Tores.
Genau, muss man erstmal sagen, Tabakovic schickt ja Touré, wird dann, weil körperliche Nachteile, von Luke Heber abgedrängt. Ne, weil Touré ist ja jetzt kein Innenverteidiger von seiner Statur, aber was besonders ist, Touré, der mir ja in den letzten 2-3 Wochen echt ganz gut gefällt, auch in diesem Spiel, bleibt eben an Lukeba dran und zwingt ihn eben dadurch, den Rückpass überhaupt zu Gulaschi spielen zu müssen. Und dann darüber brauchen wir nicht reden, dass natürlich Gulaschi hier eigentlich, und ich bin mal gespannt, David, ob du mir da zustimmst, doppelt patzt. Er patzt natürlich einmal, indem er diesen Fehlpass spielt, zu Touré, und das zweite Mal, wo er für mich ganz klar patzt, weil jetzt müsste ich schätzen, dieser Schuss von Bischoff, also das sind doch 30 Meter. Und Bischoffs Schusstechnik in allen Ehren, aber das ist kein unhaltbarer Ball, bei aller Liebe nicht. Der flattert vielleicht ein bisschen, der dreht sich vielleicht ein bisschen unangenehm, Gulaschi hat aber freie Sicht auf den Ball. Gulaschi ist eigentlich auch nicht überrascht, dass Bischoff schießt, weil man sieht es früh genug.
Absolut.
Er macht einfach nur den ersten Schritt in die falsche Richtung und sieht dann für einen Torwart seiner Klasse sehr, sehr schlecht aus.
Absolut, absolut. Er ist, glaube ich, auch noch nicht richtig orientiert. Hätte da ja auch noch selbst einen kleinen Schritt machen können. Also den muss er natürlich halten. Aber was man an dieser Szene zeigen kann, und das wollte ich eigentlich auch tun, ist gerade das Anlaufverhalten, das hier natürlich sehr, sehr gut ist. Ne? Sowohl von Touré, der natürlich hier mit Tempo geschickt werden soll, was jetzt nicht klappt, weil eben Lukeba körperlich so präsent ist und auch nicht langsam. Dann aber auch, darf man nicht vergessen, bei Sekunde 26 sieht man es, oder 27, wie Tabakovic eben auch noch Druck macht und damit hilft. Und dann, ja, Bischoff natürlich auch ein bisschen mit Glück, ein bisschen mit Sonntagsschuss. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja um den grundsätzlichen Ansatz, der sich in diesem Punkt, ne, gerade das Anlaufen von Tabakovic, wir sind jetzt nicht ganz, ganz am Anfang des Spiels, da sind schon ein paar Minuten gespielt worden, da sieht man vielleicht schon ein bisschen die Veränderung hin oder weg vom Matarazzo-Stil, die leider, da müssen wir auch ganz ehrlich sein, in vielen Fällen jetzt noch nicht solche Früchte getragen hat, wie hier jetzt. Und leider fangen wir ja dann auch relativ schnell wieder ein Tor.
Genau, aber da ist es doch mal vielleicht kurz Zeit für so einen thematischen Exkurs. Was sagst du denn eigentlich zu der Entscheidung, die aus meiner Sicht überraschend kam, von Ilza in diesem Spiel dann auf einmal Tabakovic für Orban starten zu lassen? Ne, Orban, sind wir uns einig, der hat am Anfang ja eine fantastische Quote gehabt, gefühlt jedes Mal nach Einwechslung mit der ersten Berührung ein Tor geschossen. Seit er von Anfang an spielt, ist Orban da tatsächlich, zumindest was Tore angeht, echt so ein bisschen in einer Torflaute. Aber was hast du denn gedacht, als du gesehen hast, dass Tabakovic von Anfang an spielt gegen den Gegner?
Hat mich schon überrascht. Nicht, dass er spielt, sondern dass er gegen den Gegner spielt. Ja, der Kommentator hat da so ein bisschen davon gesprochen, dass man vielleicht auch Orban, der jetzt zuletzt nicht so erfolgreich war, mal rausnehmen will, ihn als Joker bringen will. Und er hat ja grundsätzlich schon auch Joker-Qualitäten, zumindest mehr als Tabakovic von der Anlage. Aber mich hat schon auch überrascht, und es ist ja mäßig aufgegangen, wobei man Tabakovic jetzt keine großen Vorwürfe machen kann. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Tabakovic jetzt diesen Platz behält, ehrlich gesagt.
Ja, wenn ich ihm zugucke, ich sehe einfach in jeder Aktion oder in jeder Bewegung, sehe ich da den Zweitligastürmer. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass er nicht das Format hätte, auch für die Bundesliga, sondern einfach, die Bundesliga ist ein ganz anderes Spiel. Und alleine, ich habe ja den Witz gemacht, David, kann ich ja auch mal sagen, da habe ich spaßhaft zu dir geschrieben, Tabakovic hat einen Antritt, wie damals Windows 98 gestartet ist. Es sieht wahnsinnig behäbig aus. Es sieht wirklich, man hat das Bedürfnis. Und das ist auch kein Vergleich mit anderen großen, bulligen Spielern in der Bundesliga. Ich kenne eigentlich kaum einen Spieler, der wirklich so wahnsinnig langsam startet wie Tabakovic. Ja, und ob das Ganze dann, egal wie fleißig du bist, egal wie körperlich du bist, ob das Ganze dann natürlich auf allerhöchstem Niveau Bundesliga-Format hat, wage ich tatsächlich zu bezweifeln. Weil Tabakovic ist mir jetzt auch noch nicht aufgefallen als, sagen wir es mal so, ein Philipp Hofmann vom VfL Bochum. Der kam ja damals auch vom KSC als Torschützenkönig und da hast du das Ähnliche gedacht. Aber Philipp Hofmann ist meiner Meinung nach deutlich stärker darin, im Kopfballspiel und den Bälle abschirmen. Da ist Philipp Hofmann eine andere Liga als Tabakovic. Stand jetzt für mich. Und das macht Philipp Hofmann bei einem schlechten Bundesliga-Team Bundesliga-würdig. Und das sehe ich bei Tabakovic tatsächlich ehrlich gesagt nicht.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Und war aber auch eine schwierige Aufgabe, ne? Gegen Leipzig ausgerechnet für Tabakovic. Hat sich nicht ausbezahlt, was jetzt nicht heißen soll, dass es da Gift Orban jetzt viel, viel besser gemacht hätte. Mhm. Gleichzeitig, ne, ist und bleibt Touré so ein bisschen einer der Lichtblicke und auch einer, der endlich mal wieder Tempo reinbringt. Das ist ja schon was ich auch als positiv wahrgenommen habe, dass auf den Flügeln mit Bülter und Touré jetzt wieder eine gewisse Gefahr da ist, die wir ja einfach in den Wochen davor zum Teil auch nicht aufstellen konnten, weil die entsprechenden Spieler gefehlt haben oder gar nicht da waren. Und gerade auch perspektivisch Bülter, Orban, Touré finde ich jetzt keine verkehrte Kombination vorne drin.
Auf jeden Fall nicht. Vor seiner Verletzung hätte ich tatsächlich phasenweise gesagt, dass Bülter einer der wichtigsten oder der wichtigste Offensivspieler in unseren Reihen war. Da kommt er noch nicht so wirklich ran.
Das stimmt, das muss man auf jeden Fall so sagen, ja. Und ich glaube, damit müssen wir jetzt auch wieder zu den eher negativen Seiten springen, auch wenn wir es jetzt
wirklich
versucht haben.
David, ich lade dich ein, vorzuspulen. Wir fangen mal an bei 1 Minute 15. Da geht es nämlich los, weil so wird passiert eigentlich das Tor. Angriff Leipzig.
Ja, ich lasse
David auf. Raum flankt. Und da macht es Østigard noch sehr gut und verhindert da, dass Šeško da am zweiten Pfosten schon steht und ihn reinmacht und rutscht rein und klärt zur Ecke. Da kann man Østigard nochmal loben. So entsteht aber die Ecke, von der Olli Baumann, glaube ich, Albträume hat.
Ja, Kopfball aus 10 Metern ist es wie das Šeško, aber ist ja eigentlich auch egal, denn der Kopfball ist nicht besonders gefährlich, kommt nicht besonders gut platziert und mir ist bis heute, ich habe es jetzt 10-mal gesehen, nicht ganz klar, was das Problem für Olli Baumann war, der auch nicht geblendet wurde, der freie Sicht hat und dessen Bewegung mit den Fäusten ich auch nicht ganz verstehe.
Ich kann es mir nur erklären, dass er den Ball als so einfach empfunden hat, dass er quasi schon gedanklich im Ball fangen und Konter einleiten war und sich dann nicht mehr hundertprozentig darauf konzentriert hat, den Ball festzuhalten. Und dann ist er eben natürlich weggeflutscht und er dreht sich dann von selbst rein. Aber der nächste Spieler, der ihn reingemacht hätte, hätte sich der Ball nicht reingedreht, wäre, glaube ich, wieder Lukeba gewesen. Der hätte ihn dann auch reingemacht. Das ist schon hart. Es ist nicht zu erklären, weil der Ball springt nicht komisch. Genau. Der Kopfball ist nicht sonderlich stark. Der hat keinen Schnitt. Der springt einfach nur, der springt eigentlich auch nicht gefährlich auf. Der hüpft einmal auf den Boden, trifft Olli Baumann dann eigentlich in einer sehr angenehmen Höhe direkt auf den Mann und er flutscht ihm einfach aus den Fingern. Manchmal ist das einfach nicht zu erklären.
Ja, und vielleicht, aber es ist nicht gut genug erkennbar, war es halt doch ein Ball, der zu schwer zu fangen war. Aber scheint mir eigentlich auch nicht so. Mir scheint dieser Ball für Olli Baumann fangbar zu sein. Und ja, da haben wir jetzt wahrscheinlich wirklich einen der größten Patzer von Olli Baumann seit Ewigkeiten gesehen.
Ja, und so hart wie es klingt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, und ich will da jetzt gar nicht laienpsychologisch drauf schauen, warum das so sein könnte, ich will es jetzt einfach mal faktisch in den Raum stellen. Ich habe in den letzten 2 Monaten bei Gegentoren von Olli Baumann öfter gedacht, boah, den hätte er aber halten können, als davor in 2 Jahren. Ne? Ja. Letzte Woche haben wir darüber geredet, da war es noch gar nichts im Vergleich zu diesem Mal, hätte er halten können. Dann gegen St. Pauli sah er auch mal bei einem Gegentor sehr, sehr schlecht aus vor ein paar Wochen. Also man schützt ihn und schützt ihn, aber wie ich es gesagt habe, ich will es jetzt gar nicht werten, aber in den letzten 2 Monaten passieren Olli Baumann öfter Dinge, die ihm davor in 2 Jahren nicht passiert sind.
Spricht natürlich so ein bisschen dafür, dass er jetzt eine Weile lang eigentlich nicht mehr patzen sollte, aber ja, wäre natürlich blöd, wenn Olli Baumann jetzt auch zusätzliche Unsicherheit ausstrahlt, denn wir müssen ja gleich noch sprechen über, oder eigentlich vielleicht jetzt schon sprechen, über die vielleicht spielentscheidende Szene, die ich im ersten Moment als tatsächlich sehr harmlos eingeschätzt habe und dann habe ich es mir nochmal angeguckt und das machen wir jetzt vielleicht mal zusammen. Es beginnt bei 2 Minuten 28.
Ey, von da innen geflankt. Kopfball, abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen.
Er war kein Lautsprecher, keiner, der ins Rampenlicht drängte. Aber als es wirklich zählte, trat er aus dem Hintergrund heraus. Helmut Rahn erschoss Deutschland zum ersten WM-Titel.
Deutschland ist Weltmeister.
Und Helmut Rahn fast am plötzlichen Ruhm zerbrochen. Sein Leben ist die Geschichte eines Helden wider Willen, der ins Rampenlicht gezerrt wurde, aber eigentlich nur dahin zurück wollte, wo er ursprünglich herkam, in den Hintergrund. Hört die neue Folge der 100 Fußballlegenden. Helmut Rahn, der Mann aus dem Hintergrund, ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
Es beginnt bei 2 Minuten 28.
Ja.
Und wir sehen da, wer nicht mitgucken will, quasi ein Konter von Leipzig, hoher Ball, Kopfballduell gewonnen von Šeško und dann der lange Ball. Und ja, da ist eigentlich der Leipziger, wäre wahrscheinlich durch gewesen, hat Tempovorteile gegen Østigard, der stellt die Hüfte rein, kann man das so sagen?
Ja, aber ist einfach zu spät.
Und hindert dadurch Openda auch am Weiterrennen, muss man auch fairerweise sagen. Ich glaube, Openda fällt da echt. Das war jetzt nicht irgendwie ein
100%.
Ich nimm's mal in Kauf, sondern er konnte gar nicht weiterrennen.
Nein, Openda wurde da weggesenzt von Østigard auf Oberschenkelhöhe. Openda hatte da, selbst wenn er wollte, keine Chance weiterzulaufen. Ja. Um Østigard herum war so weit niemand, dass unabhängig davon, wo der Ball von Openda hinfliegt, theoretisch hätte er sich den ja auch so weit vorlegen können, dass Baumann ihn wegschießt. Kannst du nicht wissen. Alles hinfällig. Er senzt ihn als letzten Mann so um, obwohl Openda eben den Ball weiterführt in Richtung Tor, dass du da nichts anderes machen kannst als eine rote Karte. Aber tatsächlich auch Abstimmungsprobleme. Also wir haben ja, das entsteht ja leider Gottes aus einem eigenen Einwurf, ne? Und da stehen wir dann einfach so hoch, dass wenn man Standbild drückt bei 2 Minuten 32, in der Sekunde, als Šeško das Kopfballduell gewinnt, sieht man ganz klar, alle anderen wie Nsocki, wie Gendrey, wie Stach, sind noch nicht auf Position. Die Offensivspieler sind sowieso nach vorne orientiert. Und dadurch, dass Arthur Chávez ins Kopfballduell gezwungen wird und dieses Kopfballduell eben verliert, was passieren kann gegen so einen großen Spieler wie Šeško, passiert es eben, dass die Abstimmung von den beiden IVs nicht mehr stimmt. Und dass Østigard quasi gezwungen ist, ein 1 gegen 1 zu spielen. Und jeder weiß es, der Innenverteidiger mal gespielt hat, du willst als Innenverteidiger nicht zwangsläufig in ein 1 gegen 1. Da siehst du nie gut aus. Da kann immer was passieren. Du willst eigentlich immer abgesichert werden. Und dann reicht natürlich dieses Foul aus, auch wenn Østigard da wahrscheinlich einfach zu spät kommt und natürlich dieses Foul nicht spielen will, aber ganz, ganz klare rote Karte, das muss man sich gar nicht zweimal angucken.
Ja. Sieht man auch gerade, wenn man nochmal springt zu 3 Minuten 11, wie viel Abstand da war. Das hast du ja eben schon mal betont. Ich schätze, es sind 5 Meter bis Nsocki und 6 oder 7 Meter bis Chávez. Also da braucht man gar nicht diskutieren, ob das eine rote Karte ist oder nicht. Wie gesagt, in Realgeschwindigkeit schien mir das irgendwie nicht genug. Und dann sieht man die Wiederholung und denkt sich, ja gut, okay. Openda wird einfach am Weiterlaufen gehindert durch das Einschreiten. Und deswegen, ja, letzter Mann rot. Ist sicherlich keine rote, die ein Schiri gerne pfeift, die er aber pfeifen muss.
Ja, hundertprozentig. Ja, einfach extrem blöd gelaufen, dass du da eben diesen Ball verlierst nach eigenem Einwurf und dass Chávez, was die richtige Entscheidung ist, in dieses Kopfballduell geht. Und dadurch, dass Chávez den Schritt vorgeht und Østigard den Schritt zurück, ist halt unsere IV 5, 6, 7 Meter voneinander getrennt und beide spielen in 1 gegen 1 und alle anderen sind in der Vorwärtsbewegung. Ist einfach so.
Ja,
ist natürlich die Frage, was wäre besser gewesen, ob Openda schießt hier das 2-1 und Østigard ist auf Platz oder Østigard kriegt rot. Wahrscheinlich muss man in der Minute sagen, es wäre besser gewesen, Openda macht den rein.
Auf jeden Fall. Und das gehört ja so ein bisschen dazu. Ne? Ich will jetzt hier überhaupt nichts schönreden, aber dafür, Jonas, dass wir über 60 Minuten zu 10 waren gegen Leipzig mit diesem Kader, mit diesem Tempo, war Leipzig überhaupt nicht überzeugend. Also, gucken wir uns, wenn wir uns einfach nur die ganzen Highlights angucken, gerne auch in der längeren Zusammenfassung, man merkt überhaupt nicht oder man hat auch beim Zuschauen gar nicht wirklich gemerkt, dass Leipzig in Überzahl war. Und das ist so bitter aus meiner Sicht.
Wir waren, als es noch 2-1 stand, und Das stand ja, es stand ja sehr lange 2-1, bis Paulsen dann den Deckel drauf gemacht hat. Weil wir dann am Ende natürlich auch mehr riskiert haben. Wir waren näher am 2-2 dran als Leipzig am 3-1.
Über das 2-2 fällt ja sogar. Es fällt ja sogar und wird dann zurückgenommen.
Genau, also hast du gerade das ist vielleicht die nächste Szene, die man sich angucken kann, wo man das denn sieht.
Die habe ich mir tatsächlich nicht rausgesucht, weil ich sie jetzt für nicht so wichtig halte. Das Fazit ist ja einfach nur, okay, 10 cm abseits.
Genau, stimmt. Und war ja auch, gut, ich sehe es jetzt hier, das ist bei, ich glaube so, ja, bei 5 Minuten und 5 Sekunden. 5 Minuten, 5 Sekunden geht's los. Ist ganz schön rausgespielt. Kramaric hat den Ball. Schöner Schnittstellenpass auf Touré, der da wirklich nur mit der Fußspitze im Abseits ist. Gute Flanke. Tabakovic macht ihn aber nicht rein. Ah ne, Gendré steht in der Mitte, der macht ihn nicht rein, sondern ist es eben ein Eigentor. Aber brauchst du nicht drüber reden im Zeitalter des Videobeweises. Es ist abseits, auch wenn es bitter ist. Ja, abgehakt.
Aber das war so ein Spielzug, der auch wieder so ein kleines bisschen Hoffnung machen kann, der auch das Tempo von Touré zeigt und natürlich auch ja, die Passqualitäten von dem Kramaric. Ja, und letztlich ist dann der Deckel natürlich drauf. Bei 6 Minuten 17 beginnt das, wo wir in Person von Gendré den Ball verlieren. Dann natürlich alle Leipziger nach vorne und ja, da wird Paulsen auch nicht ordentlich gedeckt. Trotzdem hält Baumann überragend. Und ja, das war ein absolut vermeidbares Tor aus meiner Sicht. Spielte jetzt natürlich auch nicht mehr die große Rolle, aber das ist so ein typisches Beispiel, wo dann nach meinem Gefühl erstmal Hand reklamiert wird und dann so halb aufgehört wird, Fußball zu spielen, obwohl es eindeutig kein klares Handspiel war.
Ja, stimmt. Also die meisten haben dann einen dann mehr Energie
hört darauf auf.
Verschwendet.
Akpoguma genau. Hört auf zu spielen.
Ja,
die eine meisten oder haben zwei dann Sekunden vom Tor.
Mehr Energie darauf verschwendet, Hand zu reklamieren, obwohl man ja sagen muss, das ist egal, weil du weißt ja, dass es eh vom Videobeweis gecheckt wird. Obwohl ich in der super, super Zeitlupe jetzt auch nicht ausschließen könnte, dass die Hand, dass der Arm von Paulsen den Ball streift. Muss ich dir ehrlich sagen.
Ja,
aber
das spielt ja keine Rolle. Das spielt ja keine Rolle.
Ja, und also was auf jeden Fall so ist, selbst wenn der Arm so ein bisschen über den Ball streift, der Arm hat auf jeden Fall die Richtung des Balles nicht verändert. Und ich glaube, das ist ja das Wichtigste. Und warum auch dann das darüber überhaupt nicht diskutiert wurde vom Schiedsrichterteam. Aber ja, dieses Aufgehöre ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Und ja, dann war halt leider Gottes der Deckel drauf. Und ein Spiel, wo man eigentlich von Anfang an wenig Hoffnung hatte, dass wir es gewinnen, dann natürlich Hoffnung bekommen hat durch das Tor von Bischoff, ist dann zu Ende gegangen mit einem noch schlechteren Gefühl, als hätten wir es von Anfang an halt einfach 1-2-0 verloren, so wie es in Leipzig okay gewesen wäre. Aber durch den Verlauf saß man dann irgendwie da und hat gedacht, boah, da wäre heute echt mehr drin gewesen, aber wieder halt sehr, sehr schlechter Verlauf für uns.
Ja, also das sind ja so die zwei Punkte. Erstens haben wir jetzt ja dargestellt, war es auf jeden Fall eine Slapstick-Show, hat glaube ich auch das ZDF so geschrieben, gerade auch wegen der beiden Torwart-Patzer, natürlich auch wegen der roten Karte. Aber ich würde mich schon drauf festlegen, dass wir da eigentlich sehr große Chancen auf Punkte haben bei diesem Spiel. Wir waren auch gut drin. Die ersten 6 Minuten waren super. Ich war richtig verwundert, weil ich nicht so ein gutes Gefühl hatte. Auch noch kurz abgelenkt war, irgendwas auf dem Handy geguckt habe. Und dann habe ich das Handy aber weggelegt und dachte so, was ist denn los? Und dann fällt natürlich auch noch mit ein bisschen Glück das 1-0. Also erst optimaler Verlauf und dann natürlich alles mit dem Arsch eingerissen. Durch ja einen Patzer leider und dann eigentlich noch einen Patzer. Durch Leo Östigard, der eigentlich ja die Erfahrung hat, zu überblicken, okay, hier ist weit und breit niemand außer mir. Und wir haben die 28. Minute, da kann ich nicht so reingehen.
Ja. Naja gut, David, Haken hinter, am Ende kannst du sagen, gegen Leipzig musst du nicht gewinnen und dass Östigard jetzt natürlich gesperrt ist, ist bitter genug.
2 Spiele, genau.
Genau, und wir gucken uns jetzt einfach mal den nächsten Gegner noch ein paar Minuten an, ohne jetzt zu tief hineinzugehen, weil wir spielen gegen die Überraschung der Saison.
Absolut.
Keiner hätte sich gewundert, wenn man vor einem Jahr gesagt hätte, Mainz könnte in den Abstiegskampf, also ich würde sagen, mehr Leute hätten vor der Saison gesagt, Mainz geht in den Abstiegskampf als in den Kampf um Europa.
Und die meisten hätten gesagt, Mittelfeld wahrscheinlich.
Genau, aber Tendenz eher hinten.
Ja.
Und auf einmal ist Mainz da wirklich richtig gut dabei und spielt auch richtig guten Fußball. Sodass wir sagen müssen, wir sind eigentlich sogar auf dem Papier noch weiter unterlegen, gerade wenn man die Formkurve anguckt, als gegen Leipzig.
Ja, kann man natürlich so sagen. Gleichzeitig ist es bei Mainz 05 natürlich ein bisschen so, dass der Erfolg einen Namen trägt und der ist jetzt auch deutscher Nationalspieler, das ist Jonathan Burkhardt, der ja eigentlich da die Tore macht und da im Sturm mehr oder weniger derjenige ist, ohne den nichts geht. Trotzdem gab es ja jetzt so eine kleine Delle bei Mainz 05 aus den letzten drei Bundesligaspielen, Jonas, nur 2 Punkte. Unter anderem das 1:1 gegen Holstein Kiel. Und ich will es nochmal betonen, natürlich Mainz die etwas bessere Mannschaft, aber auch wenn ich die Sportschau zitieren darf, ein absolut gerechtfertigtes Unentschieden gegen, ja, eigentlich nicht sehr spielstarke Kieler.
Ja, Johnny Burkhardt tatsächlich dieses Jahr schon 15 Tore und 3 Vorlagen. Also ist dann doch eher ein klassischer Stürmer, der einfach knipst und weniger die Vorlagen macht. Aber 15 Tore ist einfach verdammt stark für einen Mainzer Fußball.
Ja.
Muss man einfach so festhalten. Und es ist ja wirklich wieder bezeichnend, dass ausgerechnet, wenn dann Mainz als Tabellenvierter gegen Kiel spielt, ne, gegen eine Mannschaft, die hinter uns ist. Klar, Kiel jetzt natürlich nicht so krass den Blick auf uns, aber dass die dann da wieder punkten, das war ja wieder klar, ne?
Ja, aber das kann uns ja helfen, ne? Sie haben gegen Dortmund verloren, jetzt unentschieden gegen Kiel. Also in den letzten 3 Spielen hat Mainz Anschluss nach oben verloren. Was jetzt natürlich nicht tragisch ist. Da hat jetzt noch niemand Panik, bitte versteht mich nicht falsch. Aber man sieht, okay, so ganz einfach wird das nicht mit Richtung Champions League. Da sind ja Leipzig und Gladbach auch noch da. Aber jetzt könnte man natürlich 2 Argumentationen aufmachen. Entweder, okay, Mainz könnte jetzt noch einbrechen, hat jetzt ja auch nicht so den breiten Kader. Oder Mainz wird sich jetzt nochmal raffen, weil sie ja wissen, okay, jetzt geht es um die Champions League. Gleichzeitig tut es das ja für Leipzig und Gladbach auch. Und ich sehe da mit Blick auf den Kader und mit Blick auf die letzten 2-3 Spiele Mainz nicht unbedingt im Vorteil gegenüber den Verfolgern. Eher im Nachteil.
Ja, könnte sein, dass am Ende Mainz da so ein bisschen die Luft ausgeht, vor allem im Kampf um die Champions League, ja. Dass ja gerade auch so Mannschaften wie Frankfurt oder wie Leipzig da auch einfach erfahrener, was das angeht. Aber Thema Erwartungshaltung. Also ich halte tatsächlich Mainz für einen deutlich gefährlicheren Gegner als jetzt Leipzig. Und das hat sich ja auch bewahrheitet. Also Leipzig war am Ende vom Tag nicht diese giftige Mannschaft, diese giftige Spitzenmannschaft, wie man sie eigentlich sonst aus der Bundesliga kennt, sondern die waren verhältnismäßig sehr, sehr harmlos und wir haben uns dann am Ende selber geschlagen. Gegen Mainz, glaube ich, wird das tatsächlich anders. Ich glaube, Mainz ist eine Mannschaft, auch ohne die großen Namen, die strotzen einfach momentan vor Selbstbewusstsein und ich habe immer wahnsinnigen Respekt vor Überraschungsmannschaften. Ne? Also in den vergangenen Jahren war das ja beispielsweise auch ganz oft zu Freiburg, die trotz schlechten Kader, sondern auf einmal so eine Teammoral hatten, dass sie eben über eine ganze Saison einen hervorragenden Fußball gespielt haben. Und genau das ist jetzt eben bei Mainz so. Geschlossenheit ist das Zauberwort in Mainz. Und ich glaube schon, dass das wirklich ein brandgefährlicher Gegner wird und dass das eine sehr, sehr schwierige Nummer für uns wird.
Genau, da kann ich leider nicht widersprechen. Das wird auf jeden Fall eine schwierige Nummer, weil ich glaube, dass auch das Fehlen von Østergaard ein Problem werden wird. Sehr wahrscheinlich wird Akpoguma reinrücken, dann haben wir da wieder Chaos hinten drin, zumal ja Ilzer sich einfach nicht festlegen kann. Ne? Hat jetzt einen Sorki links spielen lassen, klar, Prass ist unter anderem auch verletzt. Er hat jetzt rechts dann doch mal wieder Gendrey eingesetzt. Das war jetzt keine Katastrophe, aber eine gute Leistung war es sicherlich auch nicht. Gendrey war einer der schwächeren Spieler von uns. Und jetzt fehlt auch noch Østergaard. Sodass ich jetzt auch nicht total positiv bin. Aber natürlich, einfach mal mit Blick auf den Kader, mit Blick auf das Spielermaterial, ist Mainz auf den ersten Blick ungefährlicher. Aber ja, du hast schon recht. Ob das die entscheidende Frage ist, ist ja eine gute Frage, weil die Mainzer Mannschaft und die Zusammenstellung der Mainzer Mannschaft scheint richtig gewesen zu sein. Die Mannschaft scheint zu funktionieren. Und Leipzig hat da ja offensichtlich Probleme, sonst wären die nicht so schwankend unterwegs.
Ja, weil lieber spiele ich gegen eine Mannschaft, die vielleicht auf dem Papier größere Namen hat, aber die momentan überhaupt nicht harmonieren, genau, als eine Mannschaft, die natürlich auch von den Individualspielern Bundesliga-Format hat, aber die halt momentan astrein funktionieren und die sozusagen auf ihrem Peak sind. Ne, so ein Beispiel ist ja auch Amiri. Amiri war eigentlich immer so als, ja, auch zu unseren Zeiten jetzt auch nicht so als Arbeiter bekannt, ne? Eher so als Zauberer oder, ne, mal so ein Standardschütze. Und mittlerweile ackert er sich da bei Mainz richtig rein, wird zum Führungsspieler, gewinnt auch Defensiv-Zweikämpfe und ist ein richtiger Allrounder geworden. Ne? Und allein so eine Entwicklung, dass du einen Amiri da aufs nächste Level gehoben hast, du hast einen Burkhardt aufs nächste Level, du hast ganz, ganz viele Spieler, die vorher gesagt haben so, ja, das ist maximal vielleicht Bundesliga-Mittelmaß oder vielleicht sogar noch schlechter. Und die merken auf einmal, aha, okay, in einer funktionierenden Mannschaft ist alles drin. Und das ist einfach wirklich brandgefährlich und ich hoffe wirklich, dass wir da vielleicht ein Pünktchen holen. Ich wäre mit einem Punkt zufrieden. Ich sag dir es, wie es ist. Und ja, man muss einfach so ein bisschen auf Schützenhilfe hoffen. Noch ein kurzes Update, noch für den Schluss, bevor wir dann die Folge beenden, von den wichtigen anderen Spielen. Holstein Kiel spielt gegen St. Pauli. Das heißt, die klauen sich die Punkte, beziehungsweise einer von beiden, beziehungsweise beide könnten auf jeden Fall Punkte holen. Dann Frankfurt spielt gegen Heidenheim. Da hofft man jetzt einfach mal auf einen Frankfurter Heimsieg. Und der VfL Bochum spielt daheim gegen den FC Augsburg. Ist eine enge Nummer. Schließe ich jetzt nicht aus, dass Bochum vielleicht sogar das Ding gewinnt. Also wir haben wieder den schwersten Gegner zusammen mit Heidenheim. Und das haben wir ja schon von Anfang an festgehalten. Das Restprogramm spricht nicht für uns.
Ganz genau. Aber das Ding ist halt, das ist wie gegen Leipzig. Vor dem Leipzig-Spiel haben wir gesagt, mit einem Dreier, mit einem potenziellen Dreier würden wir einen riesen, riesen Schritt machen. Und auch wenn der gegen Mainz oder gegen Freiburg kommt, wäre es immer noch das Gleiche. Das Problem ist, wenn der nicht kommt, wird es schwierig. Wir haben ja schon dargestellt, wir sind ganz anderer Meinung als Christian Ilzer. 34 plus x Punkte braucht man never ever in dieser Saison. Aber mit 27 wird es höchstwahrscheinlich auch nicht reichen. Denn Heidenheim hat aus den letzten 5 Spielen ja immerhin auch 7 Punkte geholt. Also wenn das so weitergeht, dann werden die 27 noch knacken. Also müssen jetzt langsam aber sicher Punkte her. Und das können ja auch 3 oder 4 Unentschieden sein im Extremfall.
Ja, irgendwann muss halt auch mal ein Überraschungssieg sein. Vielleicht ist es diese Woche soweit. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, David, und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge für diese Woche. Hoffen, dass wir uns vielleicht mit ein bisschen besserer Stimmung nächste Woche wiedersehen. Die tabellarische Situation ein bisschen anders ist und dann reflektieren wir das Mainz 05 Spiel.
Danke dir, Jonas, und danke euch fürs Einschalten. Macht's gut. Ciao, ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.